SWR 1 Arbeitsplatz mit Kata Jansen.
Hallo, schön, dass ihr dabei seid.
Ich mache meinen Beruf total gerne und ich möchte arbeiten. Ich habe jeden Tag das Gefühl, dass das, was ich mache, Sinn macht. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass es so schwierig ist zu arbeiten.
Das sagt Laura Heinze aus Weingarten. Sie ist Chirurgin und Mutter. Ja, und dass ihre Kita jetzt ziemlich überraschend die Öffnungszeiten kürzt, bringt sie und ihre Familie in arge Schwierigkeiten. Wie Personalmangel in der Kinderbetreuung Jobs gefährdet, das ist unser Thema gleich. Außerdem klären wir, warum ein Eurojob jungen Arbeitslosen in der Regel nicht helfen, irgendwann mal einen richtigen und guten Job zu finden. Und wir gucken uns an, warum das neue Cannabis-Gesetz bei Staatsanwälten und Richtern gerade für jede Menge mehr Arbeit sorgt. Viele Eltern kleiner Kinder kennen ihn, den Hinweiszettel an der Kitatür, dass mal wieder Personalmangel ist und man die Kinder doch bitte ein bisschen früher abholt. Die nächste Stufe ist dann, die Öffnungszeiten Tage oder auch wochenweise zu kürzen oder im schlimmsten Fall endgültig. Immer mehr Kommunen entscheiden sich für diesen Schritt. Auch in Weingarten bei Karlsruhe schließen jetzt ab April alle drei Einrichtungen, die bisher noch bis 17.15 Uhr geöffnet haben, schon um 16.30 Uhr. Für die Eltern, die ihr Berufsleben auf die Zeiten abgestimmt haben und sich darauf verlassen haben, ist das gerade ein ziemlicher Schock. Vor allem, weil der Gemeinderat den kürzeren Öffnungszeiten zugestimmt hat, ohne eine alternative Lösung anzubieten. Laura Koppenhöfer berichtet.
Ich mache meinen Beruf total gerne und ich möchte arbeiten. Ich habe jeden Tag das Gefühl, dass das, was ich mache, Sinn macht. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass es so schwierig ist, zu arbeiten.
Und es wird noch schwieriger. Als Krankenhauschirurgin mit Kind ist Laura Heinze sowieso auf die Rücksichtnahme ihres Arbeitgebers angewiesen. Dauernde Wochenendbereitschaft, spontanes Einspringen oder Vollzeitarbeiten kann sie nicht leisten. Dass sie jetzt noch früher weg muss, Meetings und Fortbildungen verpasst, schwer vermittelbar.
Dann habe ich einfach die Befürchtung, dass ich gar nicht mehr für meine Arbeit wahrgenommen werde, sondern nur noch diesen Stempel habe. Ja, die Mutti, die muss schnell nach Hause und sie ist primär Mutti und nur hobbymäßig bei uns. Ähnliche Sprüche musste ich mir zum Teil auch schon anhören.
Dazu kommt, dass auch in den Kliniken das Personal fehlt, weshalb Laura Heinze lieber mehr machen würde als weniger. Doch so verstärkt der eine Personalmangel den anderen. Kita-Leiterin Birgit Campanella sieht den Druck bei den Eltern und trotzdem keinen anderen Ausweg.
Das ist einfach jetzt für uns nochmal so ein Durchatmen, zu wissen, aha, 16:30, das können wir aktuell noch stemmen. Wobei auch bei uns in der Einrichtung fehlen aktuell noch Fachkräfte. Also wir haben nur ein bestimmtes Anzahl von Personal, das da ist. Es sind auch teilweise Mütter, die ich gar nicht zu den Zeitfenstern einplanen kann. Da muss man einfach schauen, wenn ich nur so und so viele Mitarbeiter noch da habe, wie kann ich die effektiv einsetzen?
Nicht effektiv ist aus Sicht des katholischen Trägers und des Gemeinderats, nach 16:30 noch Personal vorzuhalten. Von den Kindern, die die maximale Betreuung gebucht haben, nutzten diese zu wenige. Der Elternbeirat inklusive Laura Heinze findet dieses Ergebnis, das in einem vierwöchigen Zeitraum erhoben wurde, nicht repräsentativ. Dafür seien zu viele Mütter ernsthaft verzweifelt, wie die alleinerziehende Führungskraft oder die angehende Pflegerin, die ihre Ausbildung womöglich abbrechen muss.
Ich fühle mich nicht ernst genommen. Man muss kämpfen dafür, dass man überhaupt einen Ganztagesplatz bekommt. Man muss das mit ganz vielen Bescheinigungen belegen, dass man den braucht. Und dann wird uns als Eltern unterstellt, dass wir den buchen und nicht brauchen.
Wer ihn eben doch braucht, musste auf eigene Faust eine Lösung basteln und zwar schnell. Die Elterninfo kam Ende Januar, ein halbes Jahr nach dem Beschluss im Juli. Dafür entschuldigt sich Bürgermeister Erik Benziger und verspricht eine bessere Informationspolitik. Von den Lösungsvorschlägen der Eltern, zum Beispiel einrichtungsübergreifend eine 17.15 Uhr Gruppe zu erhalten, hält er nichts.
Da haben wir uns insgesamt entschieden, dass wir bei der Regelung bis 16.30 Uhr bleiben, auch aus Sicht der Mitarbeitenden, die gerne auch ihren Feierabend haben möchten. Und da beißt sich einfach Anspruch und Realität. Wenn wir 15 Personen zusammenbekommen, die bis 17.30 Uhr buchen und auch wahrnehmen, hat es eine andere Qualität, als wenn zum Schluss 5 Personen buchen und davon 3 übrig bleiben, die regelmäßig ihr Kind bringen.
Längere Betreuungszeiten soll künftig ein Tageselternverein abdecken. Geeignete Räume will die Gemeinde schaffen. Irgendwann.
Da besteht ein Vakuum die nächste Zeit, bis wir dann ein solches Angebot geschaffen haben.
Wohl dem, der in diesem Vakuum auf Oma und Opa zählen kann, wie Laura Heinze. Als Zwischenlösung gehe das. Aber dann?
Also ich muss mir ernsthaft überlegen, mich beruflich umzuorientieren. Eigentlich war der Karriereplan ein anderer, aber die Frage, ob ich so in der Klinik weiterarbeiten kann mit den Diensten und so weiter, ich habe noch keinen Facharzt, ich brauche einfach gewisse Zeit noch in der Klinik, aber ich muss gucken, ob ich das so noch hinbekomme in Zukunft.
Wenn der Personalmangel in Kitas Jobs gefährdet, ein Beispiel aus Weingarten und leider eines von vielen. Jung und langzeitarbeitslos, das ist keine schöne Kombination und entsprechend gibt es eine ganze Reihe an Maßnahmen, die helfen sollen, junge Menschen, die arbeitslos sind und Grundsicherung, Bürgergeld beziehen, in den sogenannten ersten Arbeitsmarkt, also in ganz normale Jobs zu bringen. Aber nicht alle dieser Maßnahmen funktionieren gleich gut. Im Gegenteil, es gibt große Unterschiede in der Wirksamkeit, zeigt eine aktuelle Untersuchung des IAB, des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Drei verschiedene Instrumente haben sich die Wissenschaftler dabei genauer angeschaut. Maßnahmen bei einem Arbeitgeber, das wäre zum Beispiel ein Praktikum, Maßnahmen bei einem Träger, zum Beispiel so ein Bewerbungscoaching und ein Eurojobs. Dr. Veronika Knietze ist eine der Autorinnen. Frau Knietze, was funktioniert denn besonders gut?
Was gut funktioniert hat, ist hauptsächlich Maßnahmen bei einem Arbeitgeber. Da finden wir sehr positive Effekte, kurzfristig und in der längeren Frist. Das nennen wir einen Sprungbrett-Effekt, weil am Anfang finden Teilnehmende meistens Jobs mit eher niedriger Beschäftigungsqualität und mit der Zeit sie finden aber bessere Jobs, wo sie mehr verdienen können. Und in dem Fall von Maßnahmen bei einem Träger fanden wir auch positive Effekte, auch in der längeren Frist, aber diese sind kleinere Effekte im Vergleich zu Maßnahmen bei einem Arbeitgeber.
Was jetzt nicht so gut funktioniert hat, zeigt Ihre Untersuchung, sind die 1-Euro-Jobs. Was glauben Sie, warum nicht?
1-Euro-Jobs haben keine positiven Effekte gezeigt. Also Teilnehmende haben eine niedrigere Wahrscheinlichkeit, in Beschäftigung zu sein nach der Teilnahme an einem 1-Euro-Job, als die Personen, die nicht teilgenommen haben.
Also es macht sogar noch schlimmer quasi, ja?
Genau. Die 1-Euro-Jobs sind nicht geeignet für Personen, die arbeitsmarktnah sind und sind eher nur für diejenigen, die sehr arbeitsmarktfern sind. Und das ist kaum der Fall für junge Erwachsene.
Also nur, wenn ich sehr, sehr lange nicht gearbeitet habe, vielleicht auch wirklich einfach privat noch ein größeres Päckchen, viele Dinge mitbringe, die eigentlich erstmal irgendwie aufgearbeitet, sortiert werden müssen. Das wäre ja das klassische Arbeitsmarkt fern. Und da sagen Sie, das trifft ja auf die meisten jungen Leute eh nicht zu.
Genau, zumindest im Durchschnitt. Man müsste ja sehr viele Vermittlungshemmnisse haben, viele Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt haben. Das zeigen ja andere Studien, wo ein Eurojob doch irgendwie einen positiven Effekt haben kann. Mhm. Ist nur bei besonderen Gruppen. Und wir zeigen in unserer Studie, es ist nicht der Fall im Durchschnitt für junge Erwachsene.
Schauen wir uns die Menschen, um die es jetzt bei Ihrer Untersuchung geht, noch mal kurz im Detail an. Also eben genau diese jungen Menschen, die aber Grundsicherung, Bürgergeld beziehen. Was bringen die für Voraussetzungen mit?
Meistens haben sie niedrigere Bildungsabschlüsse. Also die in unserer Stichprobe, 4/5 davon haben keine abgeschlossene Ausbildung und haben wenig Arbeitserfahrung und viele davon, also 2/3, kommen aus einem benachteiligten Hintergrund.
Wie muss denn dann eine Maßnahme aussehen, um gerade junge Arbeitslose wirklich in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen? Was sind da Faktoren, die helfen?
Es gibt keine pauschale Lösung, weil die Zielgruppen von Maßnahmen sich unterscheiden. Aber was unsere Studie gezeigt hat, ist, dass diese Maßnahmen bei einem Arbeitgeber sehr positive Effekte haben und die Teilnehmenden den Zugang zum ersten Arbeitsmarkt haben durch die Maßnahme. Und dadurch kommen sie in Kontakt mit Vorgesetzten, mit anderen Mitarbeitenden und können so ein bisschen das sich anschauen, wie der Job ist und auch die Leute da kennenlernen und auch selber die Vorgesetzten können sich irgendwie vielleicht entscheiden für sie und ihnen ein Angebot machen für eine Ausbildung oder für einen Job. Und das vereinfacht ein bisschen der Zugang für junge Erwachsene.
Je näher junge Arbeitslose während einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme also an zukünftige Arbeitgeber rankommen und je mehr sie mit ihnen netzwerken können, desto besser stehen ihre Chancen, langfristig einen guten und gut bezahlten Job zu ergattern. Veronika Knietze hat uns die Ergebnisse einer aktuellen Untersuchung des IAB vorgestellt. Pünktlich zu Ostern gibt's gute Nachrichten. Die Feldhasen haben sich bundesweit zuletzt deutlich vermehrt. Der Deutsche Jagdverband spricht von einem Allzeithoch. Bei inzwischen im Schnitt 19 Feldhasen pro Quadratkilometer könnte also auch die Chance steigen, den Osterhasen unter ihnen zu entdecken. Und an den schreibt mein Kollege Christoph Azzone unseren satirischen Brief der Woche.
Lieber Osterhase, ich schreibe dir einen Brief, damit du dich freust. Dein Kommen verkündet das Ende der Fastenzeit. Viele wissen heutzutage damit gar nichts anzufangen. Ende der Fastenzeit? Wir haben uns doch gerade erst an den Gedanken gewöhnt, den Gürtel weiterhin enger schnallen zu müssen. Alles wird schließlich teurer. Neueste Hiobsbotschaft. Die Kakaopreise haben angezogen. Die Preise im Discounter für Gold und andere Alufolien umhüllte Schokoladenhohlkörper, klassisch mit weißlicher Patina, haben sich im Vergleich zum letzten Jahr teilweise verdoppelt, beziehungsweise in deinem Fall verhoppelt. Seit Jamba keine Sparabos mehr verkauft, bist du mit deinem Glöckchen um den Hals der letzte überteuerte Klingelton der Republik. So also läuft der Hase. Was uns bleibt, lieber Osterhase, sind unsere guten, altbewährten bundesrepublikanischen Ostertraditionen. Im Stau stehen und überhart gekochte Eier verspeisen. Wenn ich mir den verfärbten Rand am bröckeligen Dotter so ansehe, wird mir klar, woher der Gründonnerstag seinen Namen hat. Igitt, Ostern ist einfach nicht mehr das Gelbe vom Ei. Wenigstens auf dich ist Verlass, lieber Osterhase. Trotz der Cannabis-Teillegalisierung wird dein Gras nur zum Nestbau benutzt und nicht geraucht. Wenn man Eier sucht, ist das also kein Suchtverhalten. Osterei statt Kifferei. Und dass du kommst, lieber Osterhase, ist auch gewiss, denn streiken musst du ja nicht. Arbeitszeiten von Karfreitag bis Ostermontag, deine 4-Tage-Woche ist schon lange Realität. Es grüßt dich herzlich, dein Fan Christoph Azzone.
Es ist eines der ganz umstrittenen Gesetze der Ampelkoalition, aber zum 1. April tritt sie in Kraft, die Teillegalisierung von Cannabis. Künftig ist also der Besitz und Konsum von bestimmten Mengen Cannabis für Erwachsene erlaubt. Dieser Schritt ist umstritten. In der Diskussion geht es oft um Jugendschutz und auch um die Frage, wie offen Drogenpolitik sein darf. Für ganz andere Probleme sorgt die Teillegalisierung aber in der Justiz. Denn im Gesetz steht der rückwirkende Straferlass bei Cannabisdelikten. Übersetzt heißt das, zig Fälle müssen gerade nochmal überprüft werden. Jede Menge Arbeit an Ostern für die Juristen. Wolfgang Brauer berichtet aus Zweibrücken.
Noch immer gibt es bei der Justiz in Rheinland-Pfalz viel Papier. Unterlagen über Strafsachen und Gerichtsurteile werden weiterhin zwischen zwei altrosa Aktendeckeln abgeheftet und im Archiv gelagert. Dorthin sind in diesen Tagen etliche Gerichtsdiener unterwegs. Sie holen alle Akten wieder aus dem Archiv, in deren Fällen es um Cannabisbesitz und Konsum geht. Denn all diese Akten müssen gerade von den Staatsanwälten binnen weniger Tage noch einmal durchgelesen und neu bewertet werden. Thomas Albrecht war selbst 40 Jahre Staatsanwalt und ist jetzt Vorsitzender des Richterbundes Rheinland-Pfalz.
Diese Arbeit, das klagen die Kollegen, muss neben der normalen Arbeit geleistet werden. Es werden ja keine Leute eingestellt zusätzlich. So habe ich zum Beispiel von einem Kollegen gerade vor ein paar Tagen gehört, dass er bis abends dann nach seiner normalen Arbeit sitzen muss und macht diese Auswertung.
Denn die Zeit drängt. Mit dem Inkrafttreten des neuen Cannabisgesetzes zum 1. April gilt auch eine Amnestie für die Menschen, die wegen Besitz von Cannabis eine Geld- oder gar eine Haftstrafe bekommen haben, erklärt der Zweibrücker Generalstaatsanwalt Martin Krasshoff.
Ab dem 1. April dürfen solche Urteile nicht mehr weiter vollstreckt werden. Die Staatsanwaltschaften müssen daher frühere Urteile durcharbeiten, ob darin solche Taten enthalten sind. Das erfordert, dass jede einschlägige Akte in die Hand genommen und intensiv geprüft wird. Wir gehen davon aus, dass die Prüfung im Schnitt mindestens eine Stunde beansprucht.
Um etwa 10.000 Verfahren geht es allein in Rheinland-Pfalz, die nach Auskunft des Justizministeriums in Mainz von sachkundigen Staatsanwälten durchgesehen werden müssen. Wer nur wegen des Cannabisbesitzes verurteilt wurde und deshalb sogar im Gefängnis sitzt, muss am 1. April wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Geldstrafen müssen dann nicht mehr bezahlt werden. Kompliziert wird es vor allem, wenn Menschen nicht nur wegen des Cannabisbesitzes, sondern auch wegen anderer Straftaten verurteilt wurden.
Jemand verbüßt eine Gesamtfreiheitsstrafe wegen Diebstahls und wegen Besitzes einer geringen Menge an Haschisch. Dann fällt die Verurteilung wegen Diebstahls nicht unter die Amnestie, aber die Verurteilung wegen Haschischbesitzes. Es muss dann ein Gericht die Freiheitsstrafe, die ohne die Haschischtat ausgesprochen worden wäre, neu festsetzen.
Nach den Staatsanwaltschaften rollt im nächsten Schritt also auch auf die Gerichte eine Arbeitswelle zu. Besser vorbereiten können, sagen unsere Gesprächspartner, hätte sich die Justiz nicht. Man habe schon so früh wie möglich angefangen, die Akten zu prüfen. Thomas Albrecht vom Richterbund Rheinland-Pfalz klagt:
Es wäre durchaus möglich gewesen, man hätte so ein Gesetz beschlossen und sagt, es tritt, wollen wir mal, im Herbst in Kraft. Ja. Dann wäre genügend Zeit geblieben, das aufzuarbeiten. Der jetzige Zeitdruck, das ist schon eine für mich unzumutbare Belastung.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Das ist Martin Werle und Frage Nummer 1 kommt von Silvian aus dem Kleinwalsertal. Früher war es ja oft so, dass man eine Berufsausbildung gemacht hat und dann durch langjährige Berufserfahrung oder einen Quereinstieg doch in höhere Positionen in den Unternehmen aufsteigen konnte. Heute werden für solche Stellen höhere Abschlüsse, zum Beispiel ein Master, gefordert. Gibt es noch irgendeine Chance, mit einer regulären Berufsausbildung an solche Positionen ranzukommen?
Das ist in der Tat eine ganz wichtige Frage, Silvian, denn ganz viele Menschen, die machen Berufsausbildungen und die Berufsausbildungen in Deutschland sind hervorragend, die sind weltweit hoch angesehen durch diese Mischung aus Schule und Betriebspraxis und die haben dann in manchen Betrieben keine Chance, in Führungspositionen zu kommen, weil die Akademikern vorbehalten sind. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Das ist nur so in großen Unternehmen und in mittleren Unternehmen, die haben tatsächlich solche Hierarchiestufen, die von Qualifikation, von akademischem Hintergrund abhängen. Aber in den kleinen, in den Familienbetrieben, da gibt's noch Leute mit gesundem Menschenverstand, Gott sei Dank, die beurteilen ihre Mitarbeiter nicht in erster Linie nach Zertifikaten und Abschlüssen, sondern nach dem, was sie wirklich können. Also mit dem Hintergrund, den sie beschreiben, empfehle ich Ihnen, gehen Sie in einen kleineren Betrieb, zeigen Sie, was Sie da alles drauf haben und bilden Sie sich auch fort, sorgen Sie dafür, dass Sie wachsen, was Ihr Wissen angeht. Und dann haben Sie auch ohne akademischen Abschluss gute Chancen, eines Tages in eine Führungsposition zu kommen.
Wir sind auch immer mal wieder in den Innenstädten im Südwesten unterwegs, um Fragen zu sammeln, zum Beispiel diese hier.
Hallo, ich bin Katharina aus der Gegend um Stuttgart. Mich würde interessieren, wie man sich selbst und auch dem Vorgesetzten gegenüber äußert oder auch begegnet, wenn man sich im Job unterfordert fühlt.
Ich empfehle Ihnen jetzt, dass Sie auf Ihren Vorgesetzten zugehen, aber ihm nicht sagen, ich bin unterfordert, sondern verpacken Sie es positiv und sagen Sie, ich würde gern in meinem Job noch mehr dazulernen, noch mehr gefordert sein und ich kann mir diese und diese und diese Aufgabe vorstellen. Also machen Sie Vorschläge, bringen Sie da aktiv etwas ein und es hat gleich eine ganz andere Wirkung, als wenn Sie mit einer Klage rüberkommen, dass Sie unterfordert sind. Vielleicht fragen Sie jetzt, was kann das sein? Schauen Sie sich um, was machen die Leute, die vielleicht eine Hierarchiestufe über Ihnen arbeiten? Eventuell gibt es die Möglichkeit, dass Sie da jemanden entlasten. Und das könnte auch ein ganz natürlicher Weg sein, der Sie eines Tages in eine Führungsposition führt.
Das war SWR 1 Arbeitsplatz, der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und schöne Ostertage.
SWR 1 Arbeitsplatz.